Jetzt also, 3, 2, 1.
Und das, der Buch-Podcast.
Aber Larissa, ich finde das viel schöner, wenn es mit so einer Panne beginnt. Ich finde das gut.
Aber diesmal habe ich mich extra vorbereitet und jetzt hat er sich aber gemerkt, dass ich den schon halb angehört habe, weißt du?
Ah, ich verstehe.
Und deswegen war es nur, also willst du ihn nochmal ganz hören, unseren Jingle?
Ja, ich kenne ihn ja, aber andere, die uns vielleicht zum ersten Mal hören.
Ich probiere es nochmal.
Lies und das, der Buch-Podcast.
Da sind wir. Und ich zwar wirklich, schon, also aalglatt. Nee, aber das war jetzt aalglatt, wie der Jingle vorne dann gestartet ist. Das war jetzt aalglatt, weißt du?
Aalglatt, ey, hallo. Das ist aber sehr norddeutsch hier. Warst du in Norddeutschland?
Nee, war ich nicht. Im Gegenteil, ich war in Süddeutschland, ich war in Bayern.
Ja, aber im schönen Bayern.
Aber da traue ich mich natürlich jetzt nicht so bayerisch zu sprechen, obwohl das ja schon auch immer lustig ist. Ich mag das mal. Und ich mag es vor allem auch, wenn man wandern geht. Und die Wanderer begrüßen sich dann ja immer gegenseitig mit.
Servus.
Oder aber auch Grästi. Grästi liebe ich oder Grästeich.
Genau.
Das Grästeich.
In den Bergen kennt man sich, genau.
Ja, aber Norddeutschland ist immer in meinem Herzen natürlich. Ja,
natürlich. Die ganz tief in der DNA verankert.
Ja.
Ja, du, stell dir vor, wir werden total steinreich mit diesem Podcast. Wir haben, glaube ich, 87 Cent verdient über Amazon, weil wir ja immer diese Affiliate-Links reinhauen. Ja. Wir setzen ja zu jedem Buch immer zwei Links, einmal zu Buch 7, dem sozialen Buchhandel, und einmal zu Amazon, weil das eben sehr viele Leute verwenden.
Es stimmt, aber Buch 7 ist eigentlich der coolere Link.
Ist natürlich der coolere Link, genau. Aber weißt du, was lustig ist? Ich kann dann nämlich gucken bei Amazon, was die Leute so gekauft haben. Weil mich hat interessiert natürlich, weil es ja ein bisschen Wettbewerb ist, welches unserer Bücher hat die Leute am meisten fasziniert, sodass sie es alle gekauft haben?
Das ist ein bisschen Wettbewerb, den finde ich auch cool. Ja, weil man natürlich immer denkt, oh, kann ich irgendjemanden überzeugen von meinem Buch? Habe ich es gut genug beschrieben, dass ich Interesse geweckt habe? Und
du hast es geschafft.
Wow.
Es war, yes.
Welches
Buch? Es war von Penelope Bagieu. Das war, glaube ich, das erste Buch, das du vorgestellt hattest gleich. Eine Graphic Novel über Frauenbiografien. Und das hat jemand gekauft über unseren Link. Das sehe ich dann also. Ich sehe es aber anonym, keine Sorge. Ich sehe nicht, wer ihr seid. Klar. Aber das Lustige fand ich sehe auch, was die Leute sonst so dann noch bestellt haben, jenseits unserer Buchempfehlungen. Weil davon kriegen wir ja dann auch ein paar Prozent, wenn jemand über unseren Link da zu Amazon geht. Und das waren Hundewindeln und Druckerpatronen. Und das fand ich dann doch eine interessante Mischung. Also unsere Hörerinnen und Hörer.
Das finde ich großartig.
Vielen Dank an den oder diejenige da draußen, die das gekauft haben. Aber vielen Dank, dass ihr Hundewindeln und Druckerpatronen über unseren Link kauft. Das freut uns sehr. 87 Cent. Hey, es wird.
Ja, wenn man da vielleicht so ein Abo abschließt für die Hundewindeln
oder
für die Druckerpatronen, dann verdienen wir vielleicht jedes Mal 7 Cent nochmal dazu. Bei
das
jeder
ist
Bestellung.
Eine gute Idee.
Finde ich sehr lustig. Ach, guck mal, Penelope Bagieu. Ja, das Penelope ist auch
Bagieu,
wirklich.
Genau. Bagieu auch heißt sie, genau.
Eines meiner Lieblingsbücher, auch wirklich diese tollen Frauenbiografien, wirklich richtig cool.
Naja. Bist du gerade so im Lesen drin oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, lustigerweise, ich lese gerade ein Buch, das heißt Heinz Erhardt hinter den Kulissen. Heinz Erhardt ist ja dieser alte Komiker, Entertainer, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen wieder zum Lachen gebracht hat. Komischerweise taucht er an jeder Ecke gerade auf. Und ich habe nicht verstanden, warum, ob da irgendwie ein Jubiläum ist. Aber selbst so 125 Geburts irgendwie, ich habe es noch nicht so rausgefunden. Mhm. Auf jeden Fall, dieses ist ein Buch, Erinnerungen seines Managers und Freundes, Horst Klemmer. Der lebt noch und der hat einfach so ein paar Momente mit Heinz Erhardt aufgeschrieben. Und an diesem Buch habe ich viel Spaß und das ist wirklich gut. Und ich fand es nur ganz interessant, nur diese eine kleine Sache. Er hat immer mit Grün geschrieben, Heinz Erhardt. Also egal mit Füller oder was auch immer, denn Grün ist ja also die Farbe für Erneuerung, für Freiheit, für Stabilität, für Harmonie. Ich glaube, das gefiel ihm alles, das wusste er wahrscheinlich, wirkt ja auch sehr beruhigend, das Grün. Aber ob das der wahre Hintergrund ist, das weiß man nicht. Er hat aber grundsätzlich alles in Grün geschrieben. Der Füller war gefüllt mit grüner Tinte. Er hatte eine Schreibmaschine, auf der er mal seine Gedichte getippt hat. Da war ein grünes Farbband natürlich drin. Verträge oder Schecks, er hat immer mit Grün unterschrieben. Und speziell bei Verträgen, da gab es manche Veranstalter, die sich an dem Grün gestört haben und die beharrten auf einer blauen oder einer schwarzen Unterschrift. Aber, wie Horst Klemmer schreibt, sie bissen auf Granit bei ihm und mussten am Ende seine Signatur in Grün akzeptieren. Und das finde ich echt ganz interessant, denn ich finde, Grün ist nicht schön zum Schreiben. Grün wirkt mir zu schwach. Das wirkt zu schwach.
Aber hattest du nicht auch so eine Phase in der Schulzeit, wo du ständig farbige Patronen verwendet hast?
Ja, so ein bisschen manchmal lila. Ja, genau. Das hatten wir schon. In den Füller rein. Ja, ja, das stimmt. Hast du auch Kugeln gesammelt? In diesen Tintenpatronen.
Ja, natürlich. Du, das aber lustigerweise, das ist ein Trend, der geht nicht weg. Das macht mein Sohn immer noch.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Ja, das machen die immer noch.
Man sammelt
ich finde immer noch diese blöden Kügelchen überall, ja.
Die sind aber auch irgendwie schön.
Oh, ich habe mir das Knie angehauen.
Oh.
Ja, ja, aber man kann ja nichts damit machen, oder? Also du könntest so eine kleine Rassel bauen damit vielleicht oder so.
Ja, aber ich glaube, sie sehen
einfach. Du hast immer dreckige Finger, wenn du die dann aufschneidest, die Patronen.
Das stimmt, aber die Kugeln, finde ich, sehen irgendwie sehr schön aus.
Ja, das stimmt.
Ich finde, die haben was Ästhetisches. Also, wo ich jetzt drüber nachdenke, nach all diesen Jahren. Ist ja schon 2 Jahre her, dass ich die gesammelt habe, ne?
2 Jahre gleich, ah. So lange bist du schon aus der Schule raus. Oh, okay.
Ja.
Selbstwahrnehmung und so. Müssen wir mal drüber reden, Christian, bei Gelegenheit. Aber heute reden wir jetzt erstmal wieder über Bücher, würde ich sagen.
Definitiv.
Wir haben 2 Bücher für euch mitgebracht, die wir selber gelesen haben und euch empfehlen. Und dann natürlich noch ganz viele Bücher, die unsere Gäste noch mitgebracht haben. Die Community hat uns diesmal nichts empfohlen. Ich lasse das jetzt einfach
mal
so stehen.
Ja. Jetzt sei nicht gleich beleidigt. Man hat ja auch genug zu tun mit den ganzen Tipps, die man hier vorgestellt bekommt und die man hört. Und dann erkundigt man sich noch weiter. Und
ja,
ich verstehe das auch. Und dann lesen Sie natürlich alle diese Bücher erst einmal, weißt du, weil sie frisch sind. Die können Sie dann wiederum nicht vorstellen, weil wir es ja schon gemacht haben. Also es ist ja auch nicht ganz so einfach, ne?
Aber falls da draußen jemand ist, der gerade ein Buch gelesen hat und sich denkt, oh, das ist toll, das will ich der Welt empfehlen, gerne eine kleine Sprachnachricht an liesunddas@gmail.com. Oder ist es auch okay, wenn sie uns schreiben? Vielleicht wollen manche Leute einfach nicht so gerne reden. Kann auch sein.
Die Fände Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr groß.
Ja, können wir auch vorlesen.
Weißt du? Dass das vorgelesen wird dann.
Mal gucken, genau. Ja. Wir lesen am Anfang ja immer unsere ersten Sätze aus unseren Büchern vor. Magst du mal starten und uns neugierig machen auf dein Buch?
Und ich mache euch definitiv neugierig.
Aha.
Jetzt machen wir dich hässlich, sagte meine Mutter. Sie pfiff durch die Zähne. Ihr Mund war so nah, dass ich die Spucke im Nacken spürte.
So.
Oh ja.
Jetzt machen wir dich hässlich.
Jetzt machen wir dich hässlich,
sagte meine Mutter.
Oh. Mhm.
Eines der beeindruckendsten Bücher der letzten Jahre. Es ist in dem Fall kein neues Buch, aber es ist ein Buch, das ich schon mehrfach verschenkt habe. Es ist das Buch, das ich bisher am häufigsten verschenkt habe. Unter anderem auch an Corinna H. Fuchmal, weil wir darüber gesprochen hatten. Und dann habe ich ihr das Buch geschickt. Sie fand es auch klasse. Alle, die es gelesen haben bisher, sind begeistert. So viel dazu.
Ich habe am 17. Juni Geburtstag, Christian. Ja? Nur sage ich jetzt nur mal so nebenher.
Na, vielleicht schenke ich es dir auch früher einfach schon mal. Wenn es dich interessiert, dann schenke ich dir das auch früher.
Bin gespannt.
Ja. Was ist dein erster Satz?
Mein erster Satz ist aus einem ganz neuen Buch. Und zwar, erstmal musste ich es schaffen, auf die Welt zu kommen. Eine ordentliche Menge Leute war dabei und hat zugesehen und das immerhin mussten sie mir lassen. Bei dieser Sache hatte ich den härtesten Job, denn meine Mutter war, sagen wir einfach, nicht ganz da.
Okay, finde ich super interessanter Einstieg, finde ich richtig gut.
Ja, krass. Ist auch echt ein tolles Buch.
So, witzigerweise kommt mir gleich das Bild von Gab oder wie er die Welt sah in den Kopf, weil da so ein kleines, Baby ist. Ich bin aber gar nicht mehr sicher, ob Gab quasi von seiner Geburt schon erzählt hat, aus der Sicht des Babys. Es ist so lange her, Gab von John Irving. Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube schon. Aber genau, aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was du uns mitgebracht hast. Du hast uns neugierig gemacht. Welches Buch verschenkst du so oft?
Ja, ich habe es deshalb heute ausgesucht, weil es eben ein absoluter Favorit und Dauerbrenner ist. Deswegen, und es ist von Jennifer Clement und heißt Gebete für die Vermissten. Auch schon mal ein guter Titel, ne?
Mhm.
Es ist eine unglaubliche Geschichte, die grandios erzählt, warum Mexiko ein Land voller versteckter Frauen ist. Es geht hier um ein Mädchen, die heißt Lady Dee, in einer kleinen Stadt auf einem Hügel in Mexiko. Ein Mädchen, das möglichst hässlich aussehen muss, denn schöne Mädchen werden irgendwann entführt, wenn sie ein gewisses Alter haben. Und deshalb gibt es dort, in diesem Dorf, nur Jungen. In Anführungszeichen. Ich zitiere mal diesen einen Satz hier. Die Friseuse sagt auch von ihrem Laden, dies ist kein Schönheitssalon, sondern ein Hässlichkeitssalon. Denn am besten bist du in Mexiko hässlich. So leben also Mütter in ständiger Angst vor den Drogenbossen, die die Mädchen abholen. Und deshalb graben sie Erdlöcher, in die die Mädchen verschwinden müssen, sobald ein Auto kommt, das verdächtig ist. Und ihre Mutter erzählt am Anfang so über das Leben der Frauen dort: Wir verlieren unsere Männer, wir kriegen AIDS von ihnen und ihren amerikanischen Huren, unsere Töchter werden entführt, unsere Söhne gehen weg und trotzdem liebe ich dieses Land mehr als mein Leben. Und das sagt so viel über die Mentalität der Mexikaner. Und dieses Leben der Frauen wird in einer unglaublichen Sprache mit wirklich tollen Bildern erzählt. Wenn sie Kühlschränke zum Beispiel beschreibt, dann heißt es, Kühlschränke sind im mexikanischen Sommer unsere Tür zum Nordpol, in denen sie dann auch tagsüber ihre Kopfkissen kühlen zum Beispiel. Oder wenn es um schwarz-rot gestreifte Schlangen geht, die angeblich gerne die Milch aus den Brüsten schlafender Mütter trinken.
Oh je.
Mütter, das wurde eben schon angedeutet, die hier alle von den Männern verlassen worden sind für ein besseres Leben. Heimlich tauchen sie in den USA unter, von wo sie auch oft nicht mehr wiederkehren. Und die wirklich so einen Hass auf die Männer haben, wie eben auch die Mutter von Lady Di. Und da heißt es auch, wenn meine Mutter einem Hahn den Hals umdrehte, dann kam es mir vor, als ginge es um meinen Vater. Und wenn sie eine Tomate schnitt, dann wusste ich, es war sein Herz, dass sie in kleine Scheiben zerlegte. All das hat wahre Hintergründe, Menschenhandel, Entführung, das ist eine Realität in Mexiko. Die Autorin hat zumindest selbst in Mexiko gelebt, ich weiß nicht, ob sie es heute immer noch tut, hat 10 Jahre recherchiert auch für diesen Roman. Und eine wahre Geschichte daraus ist zum Beispiel die Szene auf einer Ranch, wo ein Drogenboss Tiger und Löwen hält, nur wegen derer Exkremente. Mit denen schmieren sie nämlich die Drogenpakete voll, sodass die Hunde am Zoll die Drogen nicht erschnüffeln können. Alles eine wahre Geschichte. Dieses Buch ist voller Bilder, dass ein Mädchen zum Beispiel lauter Brandwunden am Körper hat. Das beschreibt sie so. Ich sah die Brandwunden Sternbilder von Orion und Stier. Paula war durch die Milchstraße gelaufen und jeder einzelne Stern hatte sich in ihren Körper gebrannt. Bei den meisten Büchern ist ja entweder die Geschichte toll oder aber die Sprache, selten, dass beides überragend ist. In diesem Buch ist das der Fall. Gebete für die Vermissten von Jennifer Clement. Absolutes Herzensbuch.
Oh, schön. Weißt du noch, wie du da drauf gekommen bist?
Möglicherweise hatte man mir das Buch zugeschickt damals.
Okay.
Vom Verlag aus, weil ich dann im Radio auch diese Buchrubrik hatte damals, der gar nicht böse Lesezirkel. Mhm. Und möglicherweise wurde mir dieses Buch zugeschickt. Aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen.
Klingt sehr spannend.
Ganz toll.
Also auch
wirklich
über
toll.
Eine Welt, von der ich gar nichts weiß irgendwie oder sehr wenig weiß oder auch sehr wenig Bücher gelesen habe. Ich dachte gerade an T.C. Boyles America irgendwie, das ist auch so eine, zumindest geografisch eine ähnliche Richtung geht.
Ja.
Es ist immer spannend, wenn man wieder was über die Literatur was erfahren kann aus der realen Welt, gell, was man eigentlich sonst gar nicht so mitkriegt.
Mexiko ist wirklich auch Hintergrund für so viele Geschichten. Ich weiß auch von einem Freund selber, der liebt die Menschen dort und der hasst aber dieses Land, weil quasi jeder Polizist sagt, er korrupt ist. Es ist wirklich schwer zu leben. Menschen werden einfach entführt. Und ich weiß es auch von hier, wie heißt der bekannte Autor, Diogenes Verlag, der die Almenbücher geschrieben hat.
Martin Sutter.
Und Martin Sutter, auch der lebt nicht in Mexiko, aber hat er in Chile gelebt die große Zeit. Auf jeden Fall in Südamerika. Und auch er hat mal in einem Gespräch, das ich mit ihm hatte, hat er erzählt auch von einem Nachbarn, der von heute auf morgen verschwunden ist. Auch da einfach entführt worden ist. Also es ist Alltag. Mhm. Und man fragt sich, wie kann man da leben? Aber wie es gerade eben so schön hieß bei den Müttern, trotz all dieser Sachen, die wirklich eine schrecklicher als die andere sind, sie lieben dieses Land trotzdem. Ne? Ja, Mexiko. Ich habe noch 1-2 andere Bücher, wo auch ähnliche Thematiken den Hintergrund bilden. Es sind keine Einzelfälle.
Es interessiert dich also auch, in andere Kulturen zu schlüpfen durch die Literatur?
Ja. Definitiv.
Schön.
Definitiv. Hochspannend. Ich liebe auch Bücher aus Indien zum Beispiel. Ich habe mir 2 aus der Bibliothek gerade ausgeliehen. Ich weiß die Titel gerade nicht, aber ich lese sie aber erst noch.
Okay. Ja. Wenn sie gut genug sind, dann erzählst du uns bald davon.
Darauf hoffe ich.
Wir haben natürlich auch wieder eine Buchhändlerin zu Gast, die uns einen Buchtipp mitgebracht hat. Und ich muss mal sagen, wie ich auf diese Buchhändlerin gekommen bin, besser gesagt auf die Buchhandlung Aegis in Ulm, was ja nicht so ganz bei mir um die Ecke ist, weil ich ja in München wohne, aber Meine Mutter ist eine große Leseratte, habe ich ja hier schon mal erwähnt. Und ich wollte ihr ein Buchabo schenken, weil ich die Idee ganz toll finde, dass sie einfach jeden Monat ein Buch in der Post hat und dann überrascht wird mit irgendeinem Buch, von dem sie noch gar nichts weiß. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und es gibt mehrere solche Angebote. Aber bei euch ist es so, dass ich zum Beispiel sagen konnte, was meine Mutter gerne gelesen hat in letzter Zeit und ihr dann handverlesen praktisch ihr ein Buch geschickt habt. Und das fand ich ganz, ganz toll und sie hat es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. In dem Sinne, Carola Wolski von der Literaturbuchhandlung in Ulm, herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Wie kam es denn zu diesem Buchabo, nennt ihr das ja? Wie kam denn diese Idee zustande? Gibt es das schon lange?
Das gibt es bei uns schon 3 Jahre, in etwa 2,5, 3 Jahre. Ja, das war irgendwann mal so eine Idee, die da entstanden ist durch ein bisschen Überlegung, was man noch machen könnte, um das Buch attraktiver zu machen. Und dieses Bücherabo ist also wirklich zugeschnitten immer auf die jeweilige Person, die sich das bestellt oder sich selber schenkt oder geschenkt bekommt. Und deswegen sind wir da auch froh um viel und Information zu der Person und was sie gerne liest.
Wie viele Infos braucht ihr denn? Also wie viele, so sage ich mal, Lieblingsbücher braucht ihr, um dann selber etwas vorzuschlagen?
Ja, das ist weder limitiert, noch gebe ich vor, ich brauche mindestens 3. Wir haben ja verschiedene Sparten, die wir da abfragen. Und zwar zum einen, was gewünscht ist im Genrebereich, ob es was Leichteres sein, von der Nachttischlektüre, anspruchsvolle Literatur, dann auch die Vorlieben. Und eben das Interessanteste ist, welche Bücher habe ich gelesen, die mir richtig gut gefallen haben. Weil wenn wir dieses Bücherabo herrichten, versuchen wir uns immer den Menschen dahinter vorzustellen und wirklich das passende Buch auszusuchen.
Larissa, wie hat's denn bei deiner Mutter geklappt? Hat die schon das erste Buch bekommen?
Die hat schon das zweite Buch bekommen. Das erste war ganz, ganz toll, weil wirklich das so schnell, das war ja mehr oder weniger eine spontane Idee von mir. Und sie hat es wirklich pünktlich zu ihrem Geburtstag dann noch in der Post gehabt. Also das war ganz, ganz toll. Und sie hat es sehr gerne gelesen und hat es mir dann gleich weitergegeben. Also ich profitiere jetzt auch von diesem Bücherabo und kriege dann die Bücher weitergereicht sozusagen von ihr. Also ich finde das ganz toll, weil das wirklich so ein Service ist. Es gibt, wie gesagt, solche Bücherabos öfter, aber dann gibt es halt ein Buch, das dann an alle geschickt wird in diesem Monat. Und das dann so auf die Menschen zuzuschneiden, das ist ja auch eine riesige Arbeit. Das ist ein großer, großer Aufwand und auch eine Verantwortung, oder?
Ja, das ist es natürlich. Jeden Monat wieder. Große Verantwortung und trotzdem aber auch großen Spaß dabei. Immer in der Hoffnung, dass die Beschenkten auch glücklich sind natürlich mit dem ausgesuchten Buch, dass es passt. Und ich finde auch diese Idee eben, dass man was zugeschickt bekommt, dass man ein Buch bekommt, das man sich vielleicht selber nicht ausgesucht hätte, finde ich sehr interessant. Deswegen schenken sich das manche auch selber. Aha. Also wir haben jetzt im Schnitt gerade so 50 bis 55 jeden Monat.
Okay, ja, das ist eine Menge.
Ja. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Und deine Mama war aber auch wirklich glücklich mit den Büchern. Die war richtig begeistert. Was war das zum Beispiel? Was hat sie bekommen?
Warte, ich hole es mal. Ihr könnt ja kurz warten. Moment. Weil
ja, denn das ist ja wirklich eine schöne Sache. Oh, kennen Sie eigentlich den Buchtipp, den ich heute im Podcast hatte? Das war von Jennifer Clement, Gebete für die Vermissten. So,
ich
sagt
es hier.
Ihnen das was?
Und zwar Das fragile Glück der Harmonie von Luo Lingyuan, eine chinesische Geschichte, auf die sie, glaube ich, sonst auch nicht gekommen wäre. Und das zweite Buch, das fand sie also sehr toll. Und das zweite Buch war von Maya Angelou, das neue. Das fand sie nicht ganz so toll, weil sie findet, das war eine Selbstbeweihräucherung von dieser Frau. Aber das kann niemand wissen, dass meine Mama da immer sehr kritisch reagiert, wenn jemand sich selber gut findet bei solchen Sachen.
Du lobst, okay. Du hast Tees? Nein, ich kenne das Buch nicht.
Ah, okay. Ich hatte gerade nach Gebete für die Vermissten nämlich gefragt. Mein heißer Tipp von heute.
Okay.
Ja, da muss ich Ihnen das vielleicht mal schenken.
Vielleicht, genau. Und ich gucke es mir einfach mal an, genau.
Das heißt aber, dann haben Sie so Art Karteikarten oder sowas zu jedem Buchabonnenten? Mhm. Verstehe.
Ich habe praktisch diese, es gibt ja bei uns so einen DIN A4-Zettel, den man ausfüllen muss mit Kontaktdaten und so weiter. Und eben diesen Angaben möchte ich gebundene Bücher oder Taschenbücher oder gemischt. Möchte ich das mit offener Dauer oder für ein Jahr oder für ein halbes. Und da stehen dann auch die Vorlieben mit drauf. Und das nehme ich mir jeden Monat wieder her. Schau mir das an, lies mir das durch und stelle mir die Person dahinter vor. Und dann versuche ich, ein passendes Buch zu finden.
Dann sind wir sehr gespannt auf den Tipp, den Sie jetzt hier für die Allgemeinheit raushauen.
Ja, ja. Ich habe was Kleines rausgesucht, was Kleines, Neues. Und zwar von Jacqueline Kornmüller, Das Haus verlassen. Ein ganz hübsches Bändchen, das erschienen ist in der Reihe Illustrierte Lieblingsbücher bei Galliani. Also es ist illustriert von der Katten Menschik.
Ja, ist das nicht lustig? Ja, ich habe letzte Woche erst davon geschwärmt. Wir hatten Cornelia Funke mit dabei. Die kannte sie auch noch nicht und die liebt IllustratorInnen. Und ich hatte von Katten Menschik nämlich erzählt und habe von dieser Reihe gesprochen, die Larissa noch gar nicht kannte.
Wie
lustig. Und da gibt's was Neues, Das Haus verlassen.
Genau, Das Haus verlassen. Und zwar ist die Autorin Jacqueline Kornmüller eine Regisseurin, die schon in Stuttgart, in Hamburg gearbeitet hat und jetzt in den letzten Jahren viel in Wien arbeitet. Und die kam praktisch zu einer Freundschaft, Bekanntschaft mit der Katten Menschik durch ein Theaterstück. Die wollte die unheimliche Bibliothek auf die Bühne bringen. Und die wurde schon von der Frau Menschik illustriert. Und sie wollte Bilder von ihr praktisch auf die Bühne bringen. Und so sind die beiden miteinander bekannt geworden. Und als die Frau Kornmüller dann diese, es ist weniger ein Roman, mehr eine Erzählung fertig hatte, hat sie die Frau Menschik geschickt. Und die war ganz begeistert und hat gesagt, das passt wunderbar in diese Reihe. Und ich habe es auch mit großem Genuss gelesen. Und zwar geht es um ein altes Haus, ein 140 Jahre altes Haus, das die Erzählerin seit 10 Jahren besitzt. Sie hat sich das gekauft, es war in einem ganz heruntergekommenen Zustand, hat da viel Liebe rein investiert und das renoviert. Und zu Beginn dieser Geschichte, der erste Satz kann ich auch sagen, das Haus zu verlassen macht mir keine Mühe, lautet der. Und dann geht's darum, dass sie ihm erzählt, sie gibt eine Anzeige auf, um dieses Haus zu verkaufen. Und es kommen ganz unterschiedliche Interessenten, die sich das Haus angucken. Das Haus wird auch von der Erzählerin personalisiert. Also es ist ein kluges, altes Haus, das sich zwischendurch zurückhält und zwischendurch beinahe rülpst oder empört ist. Und an die verkaufst du mich bitte nicht. Die Interessenten bekommen ganz witzige, aussagekräftige Namen. Zum Beispiel die Suchende, der Frager, die Frömmler. Und es ist sehr amüsant, es ist zwischendurch nachdenklich, es hat einen tollen Schluss, finde ich auch immer ganz wichtig bei Büchern. Und ich habe mich unglaublich gut unterhalten gefühlt. Es hat nur 96 Seiten und ganz tolle Illustrationen drin. Das heißt, es ist wirklich so ein Buch für einen, weiß ich nicht, einen entspannten Sonntagnachmittag, würde ich mal sagen.
Das klingt ein schöner schön. Tipp. Ja. Aber wirklich.
Ich habe es auch gleich schon mir im Internet angeguckt.
Also, hast du auch gesehen, man kriegt ja auch eine kleine Leseprobe zu sehen und Kat Menschik hat gleich sich und die Autorin zusammen illustriert, gleich gemalt. Auf Seite 2, 3 sind die beiden nämlich schon zu sehen. Ich mag diesen Stil so unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, wie man den beschreiben kann. Ich bin da ganz schlecht drin, diesen Stil von der Kat Menschik zu beschreiben. So, Frau Wolski, wie machen Sie es denn?
Oh, ich weiß gut, es nicht. Ich habe da auch nur so Plattitüden, schöne Illustrationen, wunderbar ansprechende. Aber wenn ich eben bei uns im Laden bin und dieses Buch vorstelle und die Menschen reinschauen, die Leserinnen reinschauen, dann sind die meisten schon von selber total begeistert und sagen, oh, wunderbar und wirklich was auch für die bibliophile Seele, sage ich jetzt mal.
Ja. Klingt auch nach einem guten Buch zum Verschenken, oder?
Ja, genau. Und ich finde es auch toll, das passt gut zum Verschenken für gerne Leser, gerne Leserinnen und ebenso für Menschen, die eigentlich sich wenig Zeit zum Lesen nehmen, weil es eben nicht so umfangreich ist.
Ja, so kurze Bücher sind auch immer Immer ganz schön. Ich schaue ja immer mit Erstaunen auf ein Buch aus dieser Reihe. Das ist der Band 7 aus der Reihe. Die Puppe im Gras. Norwegische Märchen. Mhm. Haben Sie das auch schon gelesen? Ist das zu empfehlen?
Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Das sind noch ein paar, sind noch offen bei mir. Gut. Aus der Reihe. Ich habe schon so einiges gelesen aus der Reihe, aber das noch nicht.
Toller Tipp.
Hoppla, da schmeißt Christian gleich sein Mikro um vor Begeisterung, siehst du. Wunderbar, vielen, vielen Dank für diesen Tipp und auch für das Buchabo. Wie gesagt, wir profitieren sehr davon. Bitte nicht vergessen, mir eine Rechnung zu schicken, sage ich hier nochmal dazu.
Und ja, ansonsten, das folgt dann danach.
Wenn jemand Interesse hat an diesem Buchabo, das man eben auch verschenken kann, aber natürlich sich auch selber schenken kann, wo soll er sich denn dann hinwenden?
Der wendet sich an uns, an die Buchhandlung Aegis in Ulm. Das heißt, er kommt einfach vorbei und holt den Bogen ab. Oder aber er ruft bei uns an oder er schickt uns eine E-Mail. info@aegis, also aegis-literatur.de. Und damit kommt er den Fragebogen zugeschickt. Und ja, dann klären wir alles per E-Mail. Geht
wunderbar.
Auch.
Und wir verlinken das natürlich nochmal unter liesunddas.com. Da sind dann die Infos dann auch nochmal drauf. Also ich hoffe, dass es ein paar neue Abonnenten gibt, weil das ist wirklich ein toller Service und vielen, vielen Dank, dass Sie das anbieten.
Ja, gerne, gerne. Dann wünsche ich einen schönen Tag.
Dankeschön, ebenso.
Tschüssi. Tschüss. Dann sage ich mal bis die Tage. Es gibt übrigens auch Veranstaltungen mit Jacqueline Kornmüller und Kat Menschik im März, und zwar am 22. in Leipzig. Sind die 16.30 Uhr am Nachmittag, ist genau meine Zeit. Und dann im April, am 23. April in Wien und am 27. April in Bad Aussee. Da gibt es Lesungen und wahrscheinlich vielleicht Live-Drawing oder sowas möglicherweise auch. Ja,
okay.
Oder? Gell?
Gut.
22.03. in Leipzig. In der Buchhandlung Ludwig ist das dann am Nachmittag. Finde cool. Ich auch ganz toll.
Ich befülle ja auch manchmal, wenn ich es nicht vergessen habe wie letzte Woche, unseren Instagram-Account. Und zwar stelle ich auf unseren Instagram-Account unsere Buchtipps, dass man das nochmal nachlesen kann und sich vielleicht auch merken kann, bestimmte Bücher, die man gut findet und irgendwann mal lesen möchte. Und dann habe ich aber jetzt auch mal eine Umfrage draufgestellt, weil mich wirklich immer wieder interessiert, welches Buch man gelesen haben muss. Und da kommen ja immer die unterschiedlichsten Antworten. Und ich habe jetzt mal ein paar von den Antworten mitgebracht und wollte euch die mal mitteilen. Die Hamburger Lesemaus, die immer sehr eifrig bei uns kommentiert, das freut mich sehr. Ich folge ihr auch und schaue mal, was sie so macht. Die hat natürlich Ein wenig Leben empfohlen, unterschreibe ich voll und ganz. Und Das Gleichgewicht der Welt, das hatte ich, glaube, zweimal angefangen und nicht fertig gelesen.
Ein wenig Leben ist von wem nochmal?
Hanya Yanagihara.
Ach so, ja, ich verstehe. Das kenne ich nicht. Und Das Gleichgewicht der Welt habe ich, meine ich, vor vielen
Mystery oder so ähnlich heißt, oder?
Habe ich, meine ich, vor vielen Jahren mal gelesen.
Ja, genau.
Das ist einer dieser indischen Romane.
Ist
oder?
Das, so?
Das ist doch aus Indien.
Wie gesagt, ich habe es zweimal angefangen und nicht fertig gelesen. Es ist nicht hängen geblieben bei mir.
Das ist das Lustige. Das ist einer von diesen tollen indischen Romanen, die mich komplett begeistert haben dort.
Ach, schön. Okay, vielleicht muss ich es ein drittes Mal anfangen. Mal sehen.
Ja, dann wenn du es zweimal angefangen hast, ohne Witz. Das ist, auf jeden Fall geht es um ein Gebiet aus dem Himalaya. Also Das Gleichgewicht der Welt, einer der ganz tollen Romane. Mhm. Ja, ja, weiß ich noch. Vier Menschen treffen aufeinander. Ja, das ist ganz toll. Gleichgewicht der Welt, stimmt. Okay, was
Tamara
gab's noch?
Hat uns Die Wand von Marlene Haushofer empfohlen. Auch ein Buch, das wahnsinnig im Gedächtnis bleibt, finde ich, wenn man es gelesen hat. Das ist,
worum geht's? Ein Satz?
Ein Satz, eine Frau ist mehr oder weniger die letzte Überlebende der Welt. Also irgendwie sind plötzlich keine Menschen mehr um sie rum und lebt in den Bergen und merkt, dass sie immer an eine unsichtbare Wand stößt. Also sie kommt da nicht weg. Das ist wirklich, diese Wand existiert dann mehr oder weniger real. Und das wurde auch ganz toll mit Martina Gedeck in der Hauptrolle verfilmt. Also ein ganz bedrückendes Buch eigentlich, aber wirklich toll, ganz toll. Dann Gerlinde hat uns von Christine Lavant Das Wechselbälkchen empfohlen. Das sagte mir nichts, habe ich dann auch nachgelesen und mir mal durchgeguckt. Das ist ein ganz dünnes Büchlein. Und die Podcast-Plattform, auch schön der Account, hat uns Blumen für Algernon empfohlen. Okay, das kannte ich auch nicht. Also ich finde das immer so interessant, was für unterschiedliche Sachen dann kommen, weil ich dachte, jetzt kommen lauter Bücher, die man halt kennt, so Faust oder so. Aber so war es gar nicht. Susanne hatte Die Geschichte vom Prinzen Genji von Murasaki Shikibu empfohlen und das Kopfkissenbuch von Sey Shonagon und Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Also auch eine bunte Mischung, zweimal was, so wie ich das sehe, Japanisches. Und Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel, auch ein ganz, ganz tolles Buch, jetzt auch am Frauentag in Instagram sehr, sehr oft gezeigt. Über Frauen, ja, kann man eigentlich sagen. Also über eine Frauengeschichte, über eine Familiengeschichte von einer österreichischen Autorin, die ich sehr empfehlen kann, die ich auch mal angefragt habe für uns hier. Okay, aber schön. Sie hat noch nicht geantwortet. Mal sehen, okay, vielleicht kommt sie mal.
Tut sie ja vielleicht noch.
Und als letztes hatten wir Gudrun, die uns Alles von Kästner empfohlen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, vielleicht müsste man mal wieder Kästner lesen.
Vielleicht müsste man mal wieder Kästner lesen. Ich bin ja auch so ein Lyrik-Fan. Und ja. Kästner hat unglaubliche Gedichte geschrieben, die gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Unglaubliche, tolle Gedichte, originell. Ja, ich möchte etwas von Kästner auch mal lesen. Mhm. Jetzt nicht gerade Emil und die Detektive, aber ich weiß nicht, Fabian ist, glaube ich, ein Roman von ihm. Hast du gelesen, Fabian?
Du, ich habe den ganzen Kram in Anführungszeichen gelesen, aber es war wirklich Teenagerzeit, also so 16, 17 oder so, und seitdem gar nichts mehr. Und vielleicht müsste man das wirklich wieder vorkramen. Und dann Jamila von Aitmatov und den Titel allein fand ich schon super, Pavlova oder Wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt von Brian Sewell. Da schrieb sie auch, das sind Herzensbücher, die sie sehr gerne verschenkt. Und also diese Vielfalt der Bücher zeigt wieder, wir brauchen Sprachnachrichten von euch, weil auf solche Bücher wären wir teilweise nie gekommen und ihr habt da ganz tolle Tipps, ja, die vielleicht andere Leute auch wieder in eine andere Richtung schubsen, was ja auch immer schön ist.
Ist Christine Lavant eine Französin möglicherweise?
Klingt so, oder?
Klingt so. Ich musste nämlich sofort denken an eigentlich eine meiner liebsten Autorinnen, und zwar Anna Gavalda.
Ah,
ich liebe Anna Gavalda, die damals Zusammen ist man weniger allein gemacht hat. Und dann kamen aber noch so ein, zwei Romane. Ich finde, dass die einen ganz tollen Stil hat, die auch teilweise mit ganz schönen Bildern arbeitet. Und ich warte eigentlich seit vielen, vielen Jahren auf einen neuen Roman. Was sie oft macht, sind so kleine Geschichten. Mhm. Und ich bin ja kein Fan von Kurzgeschichten.
Ich auch nicht.
Ich finde die ein bisschen unbefriedigend meistens. Und Geschichten, die kicken mich nicht. Und ich weiß nicht, und deswegen die Frage an dich, gab es in letzter Zeit einen Roman von Anna Gavalda, den ich vielleicht verpasst habe? Möglicherweise, okay, aber du weißt es auch nicht.
Nee, ich weiß es auch nicht, aber das ist sowieso, finde ich, so ein Problem, dass ich mir nie, also ich erdecke einen Autor oder eine Autorin und denke mir, oh Mensch, toll, muss ich alles davon lesen, was es auf dem Markt gibt und ab jetzt auch alle Bücher, die rauskommen, und dann kriege ich es nicht mit. Weißt du? Also das geht mir ganz, ganz oft so, dass ich mir denke, ach stimmt, der oder die hat ja noch viele andere Bücher geschrieben, wollte ich dann nicht mal auch noch mehr lesen? Und dann kam mir wieder irgendwas anderes dazwischen. Also ich habe kein gutes System, um auf dem Laufenden zu bleiben, welche Autoren gerade wieder neue Bücher auf den Markt geschmissen haben. Und also sowas wie den Murakami, den du letztes Mal angesprochen hast, den kann man natürlich nicht überhören, wenn der ein neues Buch auf den Markt bringt.
Das stimmt.
Aber so die kleineren, die kriegt man nicht mit und das ist eigentlich sehr schade. Ich habe mir so ein paar E-Mail-Erinnerungen eingerichtet. Also manche haben ja so ein Newsletter oder so.
Ja.
Dann geht es, aber sonst verpasse ich ganz, ganz viel und vergesse immer, dass ich von Autoren und Autorinnen auch noch irgendwie das Gesamtwerk gerne lesen würde, wenn man das so nennen kann.
Es ist wirklich schade. Also ich meine, Zusammen ist man weniger allein. Das war 2005, sehe ich gerade.
Oh, echt?
Und dann kam Alles Glück kommt nie. Das war 2008. Den habe ich auch unglaublich gemocht, diesen Roman. Und dann kam mal Ein geschenkter Tag. Das war aber so eine kleine Geschichte, die war auch ganz süß, aber eben nur klein. Nur wer fällt, lernt fliegen. Ist angeblich ein Roman. Und da bin ich nicht sicher, ob ich den gelesen habe. Aber der war auch schon 2014. Und das ist der letzte, der bei Wikipedia gerade aufgelistet ist. Mhm. Ansonsten mehrere Kurzgeschichten. Ab morgen wird alles anders. Oder ich wünsche mir, dass irgendwo jemand auf mich wartet.
Ja.
Das sind auch so Erzählungen und so. Alles gut, aber sind nicht das Gleiche wie Romane. Und jetzt bin ich etwas überfragt, ob ich nur Wer fällt, lernt fliegen. Aber ich meine, dass ich den auch gelesen habe, habe aber nicht mehr so eine gute Erinnerung dran. Nur, was hat sie die letzten 10 Jahre gemacht?
Tja.
Guck mal, seit 2014 gab es keinen Roman mehr.
Hm. Aber sie lebt noch, oder steht dabei?
Nein, sie lebt noch. Gut. 1970 geboren.
Ach so.
Und lebt auch noch, zum Glück. Und,
okay.
Aber es ist echt so ein bisschen schade. Ja, gut. Ich muss mal ein bisschen Druck machen beim Hansa Verlag.
Ja, genau. Sag mal, du würdest gern was Neues von ihr lesen.
Wir haben auch heute natürlich einen prominenten Autoren mit dabei und es ist Maxim Leo, den wir schon mal in Berlin begrüßen, hat sich gerade zugeschaltet und darf aber erst noch Wasser trinken.
Ja, grüße Sie, hallo.
Hallo Maxim. So, eigentlich gelernter Chemielaborant, deswegen kann er auch wunderbar seine Espressomaschine selber säubern mit ganz einfachen Hausmitteln. Das hast du gerade noch gemacht, oder? Erfolgreich?
Naja, es trat Kaffee aus, ja, aus unerfindlichen Gründen. Und deshalb habe ich jetzt die Dichtung abgemacht und habe das Sieb gesäubert. Ne? Ich hoffe, dass es Erfolg hat.
Maxim, ja, der dann zwischenzeitlich auch Politikwissenschaften studiert hat, Journalist war, ja, mittlerweile dann vor allem Bücher schreibt, auch gemeinsam mit Jochen Gutsch schreibt er Bücher, Bestseller über die Merkwürdigkeiten im Leben mittelalter Männer, außerdem auch Drehbücher für den Tatort. Er hat eine eigene Krimireihe auch um Kommissar Voss, der ja in Brandenburg ermittelt. Und jetzt gibt's aber auch ein ganz, ganz neues Buch, Larissa.
Genau, und das neue Buch heißt Wir werden jung sein, mit einem übrigens sehr schönen Cover, wie ich finde. Und da geht es um die Frage, die wir uns alle immer mal wieder stellen, seit Highlander spätestens, wie wäre es, wenn wir für immer jung bleiben könnten? Und da geht es um verschiedene Teilnehmer einer Medikamentenstudie, die erstmal denken, es geht um etwas ganz anderes, medizinisch gesehen, an der Berliner Charité, und dann werden sie plötzlich jünger. Und eigentlich geht es um die Heilung von Herzkrankheiten, und man merkt dann, aha, da gibt es noch einen Nebeneffekt von dieser ganzen Behandlung. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie viel davon ist Utopie und wie viel hast du recherchiert? Ich habe jetzt deinen Podcast mit Juan Moreno gehört, Moreno plus eins. Da hast du schon erzählt, du hast wirklich viel recherchiert dafür. Du hast mit Professoren gesprochen, und damit das alles Hand und Fuß hat, richtig?
Ja, weil meine Chemielaborantenlehre ist ja schon etwas her. Und deswegen waren mir die Verästelungen der Biogenetik und der Medizintechnik jetzt nicht mehr so wahnsinnig präsent. Abgesehen davon gab es das wahrscheinlich damals, war das noch gar nicht. Und war aber auch eine viel Arbeit und viel Geduld von den Professoren war nötig, die sich mit mir, dem totalen Trottel, also öfter mal unterhalten mussten, um wirklich grundlegende Dinge zu klären. Und aber die am Ende auch so ein bisschen Spaß daran gefunden haben, glaube ich, die empirisch evidenten Wege zu verlassen und so ein bisschen sich What-If-Fragen zu stellen, was ja normalerweise nicht so die Hauptdisziplin eines Forschenden ist.
Ja, aber die Forschung ist weiter, als wir denken, oder? Denn es wird ernsthaft daran geforscht und es gibt wahrscheinlich auch Ergebnisse, die deine Professoren kennen, aber die Öffentlichkeit noch nicht. Wie weit sind die?
Naja, also das war ja sozusagen der Ausgangspunkt für mich. Also ich habe einen Artikel gelesen irgendwann und was mich halt überrascht hatte, war dieser Eindruck, dass es eben viel weniger Science Fiction ist, als ich gedacht hätte, dass es das noch ist. Ja, und weil dieses Thema ewige Jugend ist ja ein altes Menschheitsthema, ne? Und Simone de Beauvoir hat darüber geschrieben, alle möglichen Leute haben in Fantasy-Filmen sich damit beschäftigt.
Alphaville haben darüber gesungen.
Also. Ja, also und aber jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, dass da ernstzunehmende Wissenschaftler in Amerika und auch in Europa davon ausgehen, dass es keine Frage des Ob, sondern auch des Wann ist, das war mir neu. Und jetzt gibt es natürlich auch in der Wissenschaftswelt Diskussionen darüber, wie ernst zu nehmen diese Diagnosen sind, dass man jetzt in 10 Jahren schon sowas haben könnte. Vielleicht sind es auch 50 Jahre, vielleicht 100, man weiß es nicht. Aber allein der Gedanke, es gibt einen Mechanismus, ja, der uns verjüngen kann, was ja sozusagen gegen sämtliche Überzeugungen, die man so bisher hatte, nämlich dass eine Zelle sich immer nur in eine Richtung entwickeln kann. Das Prinzip wurde ja schon 2009 von dem japanischen Wissenschaftler Yamanaka erfunden, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat. Und seitdem ist weltweit die Forschung auf Hochtouren mit riesigen Budgets. Jeff Bezos hat Altos Lab in Kalifornien gegründet, hat jetzt 5 ehemalige Nobelpreisträger, unter anderem diesen Herrn Yamanaka, angestellt. Das erste Startup mit Open Budget. Also die einfach sagen, hey, egal was es kostet, aber macht schnell, weil die natürlich auch merken, die Jungs, wir werden auch alt. Und ja, insofern, wir sehen uns ja hier gerade so, wir sind, glaube ich, alle noch in einem Alter, also man darf nicht über 80 sein, wenn es erfunden wird. Also wir haben eine Chance, wir drei hier noch, in dieses Window of Opportunity zu schlüpfen.
Aber wollen wir das, Larissa, wollen wir das?
Ich fand das ganz interessant. Du hast gesagt, dass du vermutest, wenn man auf der Straße jetzt die Leute fragen würde, willst du so eine Pille haben, die dich 10 Jahre jünger macht, dass, glaube ich, 70%, hast du gesagt, ja sagen würden. Und dann habe ich natürlich sofort empirisch das versucht zu rekonstruieren und habe am Abendessenstisch das auch mal meine beiden Männer gefragt. Und dann, mein Mann hat sofort gesagt, ja klar, würde er sofort machen. Und mein Sohn hat es kategorisch abgelehnt. Und dann habe ich natürlich drüber nachgedacht, der ist 13, der wollte nicht 3 sein. Ja, also total verständlich. Das heißt, es kommt natürlich auf die jeweilige Lebenssituation an, glaube ich, wie man sich entscheiden würde. Es kommt auch darauf an, heißt es, dass du gesund alt wirst oder älter wirst? Und kommt dein Umfeld auch mit? Also wenn du dann die Einzige bist in deinem Freundeskreis, die dann älter wird und die anderen sterben dir weg, dann macht es natürlich auch keinen Spaß, oder? Es sind alles so Faktoren, die man bedenken muss.
Ja, natürlich. Und also es spielen, glaube ich, eine ganze Menge Sachen eine Rolle, die mir am Anfang auch nicht so klar waren, weil erstmal klingt es ja verlockend, natürlich. Ich meine, wer würde ja spontan ablehnen, wenn man sagen würde, pass auf, du kannst wieder volles Haar haben, athletisch wie eine Antilope übers Fußballfeld rennen und 7-mal Sex in einer halben Stunde, für dich kein Problem. Aber das ist sozusagen natürlich dann sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Implikationen gibt, ist auch klar. Wie komplex sie dann allerdings sind und was es mit uns macht, wenn wir zum Beispiel einfach, weil ewiges Leben oder ein viel, viel längeres Leben bedeutet ja auch, dass so dieser Zeitschalter umgelegt wird, dass wir auf einmal das knappe Gut Zeit, was wir bisher, was uns ja auch so in Stress versetzt, was uns die Lebensruhe nimmt angeblich, wäre dann auf einmal zuhauf da, aber was wolle das dann wiederum mit uns machen? Ja, also der Stress der Zeitlosigkeit würde auf einmal durch den Stress des zu viel Zeit ersetzt werden, weil, ich meine, wir kennen uns doch selbst, wie funktionieren wir, wenn wir wissen, wir haben für eine bestimmte Aufgabe noch ewig Zeit, ja, dann muss man es halt nicht heute machen, dann muss man es auch nicht morgen machen, dann kann man es vielleicht nächsten Monat machen und dann macht man es vielleicht nie.
Ich glaube, ehrlich gesagt, es hätte nur Nachteile. Also ich sehe eigentlich gar nichts Positives da. Natürlich, auch ich möchte nicht sterben. Nur ich sehe da gar nichts Positives. Ich meine, wir würden ja immer noch mehr Menschen auf der Welt geben. Die können wir gar nicht ernähren. Alleine damit fängt es ja schon an. Krankenversicherung. Also es ist ja eigentlich überhaupt gar kein Vorteil.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich möglich, bestimmte Dinge, also sich auch nochmal komplett selbst neu zu erfinden, nochmal was völlig anderes zu machen, mehrere goldene Hochzeiten zu erleben mit unterschiedlichen Frauen, Männern, Tieren. Also sich in einer Art auszuprobieren, die man natürlich heute aus Zeitgründen nicht schafft. Aber auch da würde ich denken, dass da eher eine Minderheit das Bedürfnis empfindet, das zu tun. Mhm. Ja. Also es könnte ja auch sein, dass wir als Menschen viel elastischer sind, als wir denken und dass 200 Jahre dann auch überhaupt kein Problem mehr wäre. Nur durften halt unsere Kinder dann keine Kinder mehr bekommen. Oder wir müssen einfach so vielleicht gebärfreie Zonen definieren, also vielleicht Sachsen-Anhalt oder so.
100 ist schon ein ganz schönes Alter. 100 ist schon ein ganz schönes Alter, wenn wir das erreichen. Ich glaube, damit würden wir alle sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich sein. Ne? Maxim, du hast für uns einen Tipp auch dabei. Ein Buch, das du anderen ans Herz legen möchtest.
Mein immer wieder wiederholter Tipp, weil es einfach ein wunderschönes Buch ist, ist Stadt der Diebe.
Ja. Stadt der Diebe.
Ist von dem, ist ein unglaublicher Autor, der sowohl Game of Thrones geschrieben hat. Habt ihr noch nicht von dem gehört?
Doch.
Aber dass der Game of Thrones geschrieben hat, wusste ich. Ich habe das Buch bei mir im Regal stehen, witzigerweise. Ich habe es auch gelesen. Mhm.
Und also ein unglaublich vielseitiger Autor, der eine irre Geschichte schreibt, die spielt während des Krieges, als Leningrad von den deutschen Truppen eingeschlossen ist und ein junger, der mit 14 irgendwas gemacht hat, was man nicht machen durfte, muss zur Strafe Eier besorgen für den Chef des Geheimdienstes, weil seine Tochter Geburtstag hat und einen Kuchen braucht. Und das ganze Buch geht eigentlich darum, wie er diese Eier in dieser belagerten Stadt, wo es gar nichts mehr gibt, auftreiben kann, und ist ein herrliches Buch.
Toll, David Benioff, genau. Einfach auch so ein richtiger Schmöker.
Und er biegt halt ab, manchmal in Richtungen, die man nicht vermutet hätte. Also es ist wirklich, ja. Aber Schmöker ist schon, absolut. Ich bin jetzt gerade in der Donna-Leon-Phase, erstaunlicherweise. Ich weiß gar nicht warum, aber habe eins gelesen, musste dann sofort noch eins lesen. Also,
ach, witzig.
Weil es hat so was Beruhigendes, was extrem Beruhigendes. Ne? Also diese, also für mich ist Donna Leon, was wahrscheinlich für den Amerikaner Donald Trump ist. Also so einfach sowas, wo man sagt, ja, da kann nichts passieren. Ja, passt auch.
Wie lustig. Ich habe heute Morgen erst gehört, dass Ingrid Noll, die ist jetzt 90 und schreibt immer noch Bücher. Ingrid Noll, auch Diogenes Verlag, weil sie jetzt gerade bei der Lit Cologne auch eine Lesung hatte. Mit 90, ja. Und Donna Leon ist ja auch so Dauerbrenner.
Wie machst du das, wenn du sagst, du hast ja heute Schreibtag noch? Also während du so eine Schreibphase hast, kannst du dann trotzdem andere Bücher lesen oder irritiert dich das dann? Also hast du dann...
Nö, also ich lese ja immer, aber manche Bücher gehen dann nicht. Also das merke ich, ich weiß dann auch manchmal gar nicht warum, manche, wenn die zu ähnlich sind vielleicht, ja, ist es schwierig. Also Donna Leon ist eigentlich hervorragend gerade, weil es so überhaupt nichts tangiert, was mich sonst so umgibt. Und Venedig kann nicht schaden.
Ja, und, Venedig kann nicht schaden.
Und ich arbeite ja wie so ein Beamter, also immer so von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, dann Essen immer im selben Café, dann Mittagsschlaf, dann bis 17.30 Uhr. Also
diese Mittagsschlaf bis 17.30 Uhr?
Nein.
Ach so, ich dachte gerade, das klang so. Da dachte ich mir, oh, das ist ein gutes Ding.
Nee, das wäre dann Phase 2, aber Mittagsschlaf und dann nochmal 3 Stunden. Also es sind 6 Stunden doch netto, 6 Stunden Schreibzeit am Tag. Aber es ist halt so was sehr, sehr Geregeltes und sehr, und ich glaube, anders schafft man es auch eigentlich nicht. Also ich glaube immer diesen Leuten nicht, die mit ihren Apple-Laptops in den Cafés sitzen und an irgendwelchen Projekten arbeiten, dass da irgendwas, also würde ich auch mal ein interessantes Projekt finden übrigens, einfach mal rumzugehen durch die Oberholz-Cafés von Berlin und sagen, so, jetzt zeig mir, was genau jetzt auf deinem beschissenen Bildschirm hier ist. Wahrscheinlich steht da einfach nur, ich habe Angst, Mutti.
Ich habe Angst, Mutti. Ich habe das Gefühl, all die anderen schaffen ganz viel und arbeiten und mir fällt nichts ein.
Genau. Jetzt habe ich einen Apple-Laptop und weiß gar nicht, was ich damit machen soll.
Danke für deinen Tipp auf jeden Fall. Und sag ganz zum Schluss vielleicht nur noch, du schreibst ja wirklich zusammen mit dem Jochen Martin Gutsch auch Bücher. Und Larissa und ich, wir sprechen ja auch zusammen, auch mit euch AutorInnen hier und so. Und es ist schon alleine wahnsinnig kompliziert, zu zweit ein Gespräch zu führen, zu zweit ein Buch zu schreiben. Wie geht ihr vor?
Na, wir haben ja bisher immer nur Bücher geschrieben, die sich auch gut zu zweit schreiben ließen. Also es ist eine Phasehase und so, es waren ja Kurzgeschichten. Ne? Dann hat ja jeder die Hälfte geschrieben und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben die jeweils die Geschichten des anderen überarbeitet. Dann haben wir auch mal sprechende Männer gemacht, es war ein langer E-Mail-Dialog und so. Ne? Also da macht es Sinn, auch zwei Autoren zu haben. Und dann kam Frankie und da haben wir halt gemerkt, und zwar relativ schnell gemerkt, dass da das nicht mehr, das Vierhandprinzip nicht mehr funktioniert, weil das ja ein Buch ist, was aus der Sicht einer Katze geschrieben ist, wo man halt einen ganz besonderen Sound braucht. Ne? Und meine Katze hätte vermutlich völlig anders geklungen als der Frankie von Jochen. Und deswegen mussten wir uns da entscheiden. Und da Jochen das unbedingt machen wollte und ich so mittel dabei war, haben wir halt zusammen entwickelt die Story und Jochen hat geschrieben, weil ich es sehr angenehm fand. Also es war das Buch, was mir am schnellsten von der Hand gegangen ist. Und es gibt Leute, diese Klüpfel und Kruber oder so, ne, die schreiben ja Krimis.
Oder Ini Lorenz, dachte ich gerade, so Wanderhure und sowas, das sind ja auch zwei.
Also keine Ahnung, wie die das machen. Stell ich mir wahnsinnig anstrengend vor, weil es ist ja auch, also mein Schreiben ist ja jedenfalls wahnsinnig ungeplant auch. Also ich weiß etwa, was ich machen will, aber es entsteht ja dann wirklich beim Schreiben. Ne?
Und, echt? Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass du so ein ganz strukturierter Plotter bist, der das alles vorher sich schon so genau, also der schon bei der ersten Zeile weiß, wie es ausgeht und so, nicht?
Nee, ich weiß so die großen Bojen, wo ich so rum muss, aber ich bin ja schon immer erstens davon überrascht, wie meine Figuren am Ende sind, ne? Weil ich mir die natürlich auch irgendwie überlege, aber dann im besten Fall kriegen die dann auch noch so ein bisschen Eigenleben und machen Dinge, die mich überraschen. Ja. Und daraus entstehen natürlich wieder, das hat natürlich Konsequenzen, ne? Also bei mir ist das eher so, dass ich auch immer unvorbereiteter in die Dinger gehe eigentlich. Also jetzt das Buch, was ich gerade schreibe, habe vielleicht 2-3 Wochen mich ein bisschen da und habe gemerkt, dass eigentlich stört mich das alles, das Einlesen und das so, weil man versucht dann immer irgendwelches Wissen unterzubringen oder irgendwelche Thesen zu implementieren und das merkt man immer, das ruckelt immer an den Stellen, wo man versucht mit Wissen zu protzen und meist entspricht es auch nicht den Figuren, also die Figuren müssen dann irgendwas sagen, was sie gerade gar nicht sagen wollen, kann manchmal schlau sein, aber leider unplatziert oder so und deswegen ist mir fast lieber da völlig blank reinzugehen und was allerdings auch ein bisschen beängstigend ist, also hatte jetzt gerade wieder so einen Moment, wo ich dachte, Scheiße, du hast noch nicht die geringste Ahnung, was im letzten Drittel passiert. Aber da wir ja im Leben auch nicht wissen, was im letzten Drittel passiert, ist es vielleicht auch okay.
Maxim Leo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Einen wunderbaren Schreibtag wünschen wir dir. Und dein aktuelles Buch heißt »Wir werden jung sein«. Kann ich nur empfehlen. Ihr werdet es überall jetzt momentan im Buchhandel liegen sehen. Es ist nicht zu übersehen. Es ist wirklich ein herausstechendes Buch, kann man schon mal sagen. Allein auch vom Cover her. Super. Sehr, sehr gelungen.
Ja, vielen Dank.
Noch ein Satz.
Noch ein Satz. Oh, der schöne Satz. Ich habe einen schönen Satz und du sicherlich auch, oder?
Ja.
Welchen hast du? Willst du nicht anfangen?
Ja gut, dann fange ich an. Ich habe ihn aber auf Englisch nur dabei, weil ich das Buch auf Englisch gelesen habe und ich... Ich wollte ihn jetzt nicht selber übersetzen. Okay. Es geht schon wieder um das Buch, das wir hier schon ein paar Mal, glaube ich, besprochen haben. Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabrielle Zevin. Das war eine Empfehlung aus der Community von Lydia damals. Und das war das Buch, das ich meinem Sohn aufgezwungen hatte zu Weihnachten, wofür du mich ja sehr geschimpft hast. Und da kommt auf jeden Fall der Satz drin vor. But sometimes you have to make your game in the time that you have. If you're always aiming for perfection, you won't make anything at all. Also wenn du immer nur versuchst, etwas Perfektes herzustellen, ob das jetzt in dem Fall ein Computerspiel ist oder was anderes, dann wirst du nie irgendwas zu Ende bringen. Und das stimmt so sehr, dieser Satz, weil ich habe 2005 angefangen mit dem Podcasten. Ja. Und ich glaube, wenn ich mir jemals diese ersten Folgen angehört hätte vor dem Veröffentlichen, ich hätte nichts veröffentlicht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also jetzt mittlerweile hat man eine gewisse Professionalität und hat auch ein Equipment, das gut klingt und so. Aber das war ja irgendwie 2005 noch gar nicht so. Und ich glaube, ich hätte mich in Grund und Bogen geschämt und hätte mir gedacht, nee, das soll niemand hören. Und insofern, vielleicht ist da was dran, dass man nicht immer versucht, Perfektion anzustreben, sondern einfach sagt, ich mach's jetzt einfach mal. Ich probiere es jetzt einfach mal und lerne daraus und guck, wo es mich hinträgt.
Lies sie mir bitte noch einmal auf Englisch vor.
Ja, ich mache ihn mir etwas größer, weil vielleicht kann ich ihn dann auch ein bisschen flüssiger lesen, weil ich sehe unglaublich schlecht. But sometimes you have to make your game in the time that you have. If you're always aiming for perfection, you won't make anything at all. Mich erinnert es an das Wendestreichen mit neuen Farben. Ich habe manchmal so einen Koller und denke mir, ich muss jetzt eine Wand in einer anderen Farbe streichen und kaufe mir schnell im Baumarkt irgendeine andere Farbe und eine Rolle und dann streiche ich diese Wand. Und dann habe ich mittendrin keine Lust mehr und dann sieht man auch diese Striche noch und dann müsste ich eigentlich nochmal drüber streichen, habe aber keinen Bock mehr und dann lasse ich es so und dann habe ich halt eine total unperfekte Wand, an der ich mich jedes Mal störe. So war der Satz aber nicht gemeint, glaube ich.
Ich habe generell mit Perfektion aber auch nicht so ein Problem. Also ich kenne auch die perfektionistische Seite in mir, so ist es jetzt nicht. Weil wenn man nach dem Perfekten strebt, kommt halt immer was Gutes raus, auch wenn man nicht sein Ziel erreicht, wenn man selber damit klarkommt, dass man die Perfektion nicht erreicht hat und trotzdem ist man sehr weit gekommen. Also greife nach den Sternen und dann kommt immer was Gutes bei raus. Ich finde, das hat schon was, als wenn man sich von vornherein eben nicht so Mühe gibt oder sich so mit dem erstbesten Ergebnis zufrieden gibt. Von daher, aber ich kann auch davon ablassen, denn vor allem muss es realistisch sein.
Mal wieder.
Ja. Und ich bin auch ein Typ, der auch gut mit Prioritäten leben kann. Es gibt Prioritäten. Das Wichtigste kommt zuerst und wenn für das andere nicht genug Zeit bleibt, dann ist das eben so. Also auch damit kann man sehr gut leben.
Priorities sind sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du so oft hier Zeit für uns hast in diesem Podcast.
Das ist
eine
oberste Priorität.
Ein schönes Kompliment.
Von allem. Ich habe auch gar nicht geschlafen letzte Nacht, weißt du. Oh. Da stand ganz unten auf der Liste der Priorität. Ja, aber ein guter Satz. So, ich habe auch noch einen sehr schönen Satz. Sie standen an den Koppelrändern mit gesenkten Köpfen. Sie standen wie Melancholiker an Bahnsteigkanten. Sie stellten sich beim Melken an, als würden sie belästigt. Da werden Kühe beschrieben.
Ich dachte erst Pferde,
aber ja, das ist ja,
sehr genau.
Da werden Kühe beschrieben von Dörte Hansen, meiner geliebten Dörte Hansen in Mittagsstunde. Ja. Ich sage den Satz dabei: Sie standen an den Koppelrändern mit gesenkten Köpfen wie Melancholiker an Bahnsteigkanten. Mein Dörte Hansen, ich danke dir für diese Formulierung. Ich meine, komm, Kühe, die wie Melancholiker am Bahnsteigkanten stehen. Wie kommt man darauf? Wirklich, es ist so toll. Und dann, sie stellten sich beim Melken an, als würden sie belästigt. Ja, das ist also Mittagsstunde. Da geht es ja um einen schluffigen Uni-Professor für Archäologie oben in Kiel, der in einer WG lebt und der nimmt dann ein Sabbatical und kehrt zurück in sein Heimatdorf nach Brinkebüll, um die Großeltern zu pflegen, die so noch mit Mühe und Not eine Gastwirtschaft am Leben halten. Und da ist denn auch die Rede von, ein Kind wird beschrieben als das schulbusbleiche Kind. Ist das nicht großartig? Wirklich, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist eine Formulierung, die garantiert noch nie jemand in diesem Planeten, auf diesem Planeten verwendet hat. Aber man weiß sofort, was gemeint ist. Dieser Begriff erzählt eine ganze Geschichte, fast schon eine ganze Jugend. Ich finde das unglaublich. Das schulbusbleiche Kind. Oder Claudius ist einer seiner Mitbewohner in der WG und bei ihm war alles eine Spur zu groß. Er putzt die Fenster, wie andere Menschen Herzen transplantieren. Bis er ein Fenster fertig hatte, hätten andere 14 gereinigt. Also er putzt die Fenster, wie andere Menschen Herzen transplantieren. Das ist einfach wirklich, das ist groß. Das ist groß. Das macht mir immer wieder Freude.
Wenn wir Dörte Hansen hier mal einladen oder als Gästin haben, dann bist du wahrscheinlich total starstruck und kriegst kein Wort raus, oder?
Nee, das bin ich nicht. Also überhaupt gar nicht. Ich würde mich aber total freuen. Aber Dörte Hansen hat, glaube ich, keine Zeit. Dörte Hansen hatte schon letztes Mal, als sie ihr letztes Buch rausgebracht hat und ich angefragt hatte, weißt du, für meinen Talk. Mhm. Und ich habe sie nicht bekommen. Sie hat alles Mögliche gemacht, aber ich... war hinten, obwohl ich wahnsinnig früh angefragt hatte. Die Sache ist die, der Verlag hatte mich, glaube ich, in der Zwischenzeit einfach vergessen. Mhm. Das war so ein bisschen das Problem. Und sie meinte, die hat total Stress jetzt gerade im Augenblick, aber etwas später klappt das bestimmt. Und ich habe es einfach mal ruhen lassen. Aber viel zu lange, weil andere haben in der Zwischenzeit angefragt. Mhm. Und da hat sie dann auch Gespräche gemacht oder Interviews. Und als ich dann kam, als ein bisschen so diese erste große Welle vorbei war, da dachte ich, na, jetzt ist sie vielleicht entspannter. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, sie hat keine Zeit, macht jetzt nichts mehr. Und also
an Dörde, Timing ist alles.
An Dörde komme ich nicht ran. Dörde hat keine. Aber generell mag Dörte Hansen keine Interviews. Sie mag nicht gerne zu Gast sein. Sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden und schreiben. Das ist ein bisschen das Problem. Also sie macht das nicht gerne. Und trotzdem glaube ich, dass es sehr schön wäre, aber... Das ist eben das Problem. Die muss halt keine Bücher mehr verkaufen. Die bringt ein Buch raus und es ist automatisch ist das Nummer eins und verkauft sich. Die muss keine Werbung machen, Dörte Hansen.
Ja, bei gut, der das ginge müssen das viele andere umsonst. Auch nicht und sprechen trotzdem gerne. Also es ist ja wahrscheinlich eine Frage, ob sie eher introvertiert ist oder ob sie nicht einfach lieber sich halt zurückzieht. Das ist ja auch total okay.
Und Dörte Hansen war ja streng auch eine Kollegin vom NDR. Die hat ja beim NDR die ganze Zeit gearbeitet. Die ist ja Redakteurin beim NDR gewesen. Oder ich weiß gar nicht, ob sie Filme gemacht hat oder Hörfunk. Auf jeden Fall war sie beim NDR und hat dann aber mehr oder weniger sich den Traum erfüllen können, einfach vom Schreiben zu leben. Und deswegen muss sie das nicht mehr machen. Aber ich denke mal, den ersten Roman, ich glaube schon, ne, dass sie da noch zeitgleich beim NDR wahrscheinlich war. Und wahrscheinlich auch überrascht war, dass es dann so ein Erfolg wurde.
Naja. Interessant. Ja, da hat sie ja wirklich sehr, also die ist plötzlich irgendwie für mich so aufgetaucht. Davor hatte ich nie was von ihr gehört und dann kam man nicht an ihr vorbei. Solche Geschichten gibt es auch.
Und ich glaube, Altes Land war ja wohl der erste. Und ich vermute, in der Zeit arbeitete sie auch noch beim NDR. Und das ging dann ganz schnell, dass sie dann leben konnte. Einfach vom Schreiben. Das ist natürlich auch wirklich dann toll.
Wer auch vom Schreiben leben kann, hör mal, Überleitung, ist Barbara Kingsolver, die gerade von sich reden macht mit dem Buch Demon Copperhead.
Und das ist dein großer Tipp. Du hattest es ja schon angekündigt, dass er das werden würde.
Ich habe es angekündigt. Es war jetzt keine große Überraschung.
Okay, cool.
Und zwar, weil ich mir gedacht habe, das ist so, dass es gibt ja immer so ein paar Bücher, die dann, es gibt die Frühjahrsvorschauen der Verlage und die Herbstvorschauen und so weiter. Und es gibt so ein paar Bücher, an denen kommt man nicht vorbei. Die sieht man überall. Die laufen dir dann bei Insta über den Weg oder TikTok oder in der Buchhandlung oder überall. Und ich frage mich dann immer, lohnt sich das, die zu lesen oder nicht? Und ich dachte mir, wir können ja auch ein Service-Podcast sein und ich sage euch jetzt einfach, ob es sich lohnt oder nicht. Meiner Meinung nach natürlich. Ja. So ähnlich ging es mir mit Paradise Garden. was ja die Melanie Rabe bei uns vorgestellt hatte. So ging es mir aber auch mit 22 Bahnen. Also das war auch so ein Buch, das man überall gesehen hat und man wusste nicht, soll ich es lesen oder ist es ein Hype und total überzogen. Ja? Also, ich sage euch mal, worum es geht. Das ist übrigens ein Buch mit einem sehr hässlichen Cover, finde ich.
Okay. Also Demon Copperhead.
Demon Copperhead heißt es, genau.
Okay, ich muss es gleich erstmal
googeln. Der Ich-Erzähler, der eben Demon Copperhead genannt wird, kommt als Kind einer 18-jährigen Drogenabhängigen zur Welt, also keine guten Voraussetzungen. Seine Kindheit in den 90ern verbringt er mit seiner Mom und dem neuen Mann von dieser Mom, das ist Stoner, das ist so ein tätowierter, muskelbepackter und motorradfahrender Bierlieferant, dessen Hund Satan heißt, also Satan. Kann man sich wirklich gut vorstellen, was für ein Typ das ist. Sie leben in einem Trailerpark irgendwo in Virginia und der Vater von Demon ist lange tot und dann stirbt auch noch die Mutter. Und Demon schreibt dann, damals dachte ich, mein Leben könnte nicht beschissener werden. Mein Rat, denkt sowas nie. Es beginnt eine Odyssee durch verschiedene Pflegefamilien, gezeichnet natürlich durch Ausbeutung und Gewalt, das ahnt man leider schon. Da schreibt sie, es ist wie eine Mischung aus Gefängnis und Völkerball und es gibt nicht genug zu essen. Demon sehnt sich nach einer Familie vor allem, nach Geborgenheit und nach Sicherheit und beschreibt es dann so, diese Schnur, die dich eigentlich dein Leben lang mit irgendwas verbinden sollte, mit einem Zuhause, deinen Eltern, irgendwas Sicherem eben, ist mit nichts verbunden und peitscht schon die ganze Zeit wild herum, zerrt an deinem Hirnstamm und drischt derart heftig hin und her, dass sie einem glatt ein Auge ausschlagen könnte. Aber auf einmal liegt sie reglos auf dem Boden und endlich hast du Ruhe. Die Autorin hat die Geschichte interessanterweise von David Copperfield in die Jetztzeit verlegt. Oh, und sie zeigt der Gesellschaft, was sie ihren Kindern eigentlich antut momentan. Und sie hat in einem Interview gesagt, ich bin Charles Dickens dankbar für David Copperfield, seine leidenschaftliche Kritik an institutionalisierter Armut und ihren verheerenden Folgen für die Kinder in seiner Gesellschaft. Diese Probleme sind nicht verschwunden. Nachdem ich seinen Roman für meine Zeit und Region adaptiert habe und mich jahrelang von seiner Empörung, seinem Einfallsreichtum und seinem Mitgefühl habe leiten lassen, betrachte ich ihn als meinen genialen Freund. Dazu greift sie dann noch etwas auf in diesem Roman, und zwar die momentane Opiatkrise in den USA. Finde ich ein wahnsinnig spannendes und erschütterndes Thema. Und sie erklärt, wie es dazu kommt, dass ein einzelner Mensch zum Beispiel derart abhängig wird, in kürzester Zeit von diesen Opiaten. Und für all das hat sie zu Recht, wie ich finde, den Pulitzer-Preis bekommen und den Women's Prize for Fiction und Millionen dieses Buches verkauft. Und jetzt ist er eben der Roman in Deutsch erhältlich, auf Deutsch. Wenn das jetzt aber alles so klingt, so als käme es bedrückend daher und schwer und traurig, dann stimmt das so nicht ganz, weil das Buch ist aus Sicht von Demon geschrieben und der bleibt ganz sachlich, wenn er zum Beispiel über seine Kindheit erzählt. Also oft bringt die Naivität von diesem Jungen, also er erinnert sich, das ist, als würde er Tagebuch schreiben oder halt einfach sich erinnern an seine Kindheit und man weiß nicht genau, wie alt er mittlerweile ist, junger Erwachsener, nehme ich an. Und als Kind kennt das ja nicht anders. Er wünscht sich was anderes, aber es ist halt seine Realität und genau so sachlich schreibt er das und ist eben sehr naiv und das bringt einen dann auch oft zum Schmunzeln und hauptsächlich hat bei mir das Buch hervorgerufen, dass ich ihn einfach in den Arm nehmen wollte. Weißt du? Also ja. Ich wollte einfach hin und wollte dieses Kind, das da einfach so verloren ist, beschützen und in Sicherheit bringen und sagen, hey, du hast so viel Scheiße erlebt, jetzt reicht's auch mal. Jetzt hast du dir ein schönes Leben verdient. Also die Seiten verfliegen. Es ist ein sehr, sehr dickes Buch, 860 Seiten und 864. Okay, okay. Aber das ist wirklich, lasst euch nicht abschrecken, es liest sich unglaublich schnell. Man fliegt durch diese Seiten, man wird mit ihm älter, mit diesem Demon, wird langsam erwachsen. Er macht dann seine eigenen Erfahrungen mit Drogen und mit gleichaltrigen Süchtigen, muss man auch sagen, weil es geht ja nicht allen gleich mit der Sucht. Und es scheint, als könnte man in dieser trostlosen Gegend gar nicht anders leben, als sich ständig zuzudröhnen. Das finde ich auch ganz furchtbar. Also es gibt keine Zukunft, eigentlich nur für eine einzige Figur in einem Buch. Und die schafft es auch nur durch viel Fleiß und Disziplin, da irgendwie rauszukommen. Ja. Ich sage jetzt aber nicht, wie es Demon am Ende ergeht, ob es da ein Happy End gibt oder nicht. Das verrate ich nicht, aber eine andere Figur kämpft sich da also raus. Und mir ging es so, dass ich nach zwei Dritteln ungefähr mir beim Lesen am liebsten die Augen zugehalten hätte. Weißt du, wie bei so einem Film, weil du eigentlich, du willst nicht hingucken, was natürlich beim Lesen sehr schwierig ist, was noch alles passiert, weil du weißt, es wird noch mehr passieren und er wird kein großes Glück jetzt erstmal finden. Wie gesagt, das Ende verrate ich nicht. Also ich wollte ihn beschützen, diese Figur. Ich wollte ihn an der Hand nehmen und ihm zeigen, dass die Welt auch anders sein kann. Und das Schlimme ist, dass man sich ja vorstellen muss, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, denen es so geht. Also auch viele Kinder, die komplett ohne Schutz aufwachsen. Und jetzt zu der Frage, die ich ja beantworten will, muss man es gelesen haben, weil es einen Pulitzer bekommen hat und alle drüber reden? Und ich kann sagen, es lohnt sich, es ist berührend, es ist erschütternd, es ist dennoch humorvoll und voller Lebenslust. Und holt's euch, ein kleiner Tipp von mir, als E-Book, weil dann müsst ihr nicht immer 864 Seiten halten beim Lesen. Ich habe es als E-Book gelesen und fand es sehr, sehr angenehm, da einfach schnell weiterskippen zu können. Also Demon Copperhead von Barbara Kingsolver war das Buch, über das momentan sehr viele sprechen und das leider ein schlechtes Cover hat, wie ich finde. Aber das sollte euch nicht abhalten, auch die Geschichte nicht. Es zeigt leider eine Realität vieler Menschen, gerade in den USA vor allem. Ja.
Und sprachlich ist es aber auch, würde es mir gefallen, denn ich fand es ganz interessant, als du das mit dem Völkerball gerade sagtest. Es ist eine Mischung aus, was war das, ein Völkerball?
Warte mal,
da habe ich gedacht, das ist ein gutes Bild, das gefällt mir. Ist dieses Buch voller Bilder? Oder eher so ein bisschen?
Eine Mischung aus Gefängnis und Völkerball. Er hat manche solche wirklich, eher sage ich, als hätte Demon das geschrieben. Es hat natürlich eine Frau geschrieben, Barbara Kingsolver, aber sie hat da ganz, ganz viele von solchen lustigen Bildern, die man dann gleich im Kopf hat, weil Völkerball hat jeder aus der Schulzeit im Kopf als, finde ich, etwas Schreckliches.
Ich liebe und, Völkerball.
Echt?
Völkerball war mein Sport.
Ich fand es ganz furchtbar, ich habe es so gehasst. Aber
du warst eines von diesen schwachen Mädchen, das immer abgeworfen wurde, wo die Jungs sich dann immer so einen Spaß draus gemacht haben, weißt du?
Ganz genau.
Das Mädchen, das sich nicht schnell genug bewegen konnte. Es ist einfach wirklich einfach, ich hoffe, sie verrotten in der Hölle,
diese Jungs, die dich geärgert haben. Einer von diesen fiesen Jungs,
oder? Das weiß ich nicht, aber ich habe daran Spaß gehabt, einfach an diesem Ausweichen und irgendwie...
Als Brillenschlange, ich war da immer zu langsam und ich habe es nicht geschafft auszuweichen. Naja, ist so.
Demon Copperhead. Gut. Demon Copperhead. Mir sind wahrscheinlich die 800 Seiten zu viel, aber klingt auf jeden Fall interessant.
Das ist übrigens auch das Gute an einem E-Book-Reader. Da siehst du nicht, wie dick das Buch ist, wenn du anfängst. Und dann fängst du einfach an zu lesen und denkst dir, interessiert es mich oder nicht. Es ging mir jetzt schon wieder so mit einem Buch, weil jetzt habe ich angefangen, Wellness zu lesen von Nathan Hill. Und fand es total schön und war schnell drin und las und dachte mir, wieso werden die Prozentzahlen da unten, wieso wird das nicht mehr? Und habe gemerkt, das ist auch schon wieder so ein 700-Seiten-Ding. Aber insofern lass dich davon nicht abschrecken. Die Dicke des Buches sagt nichts darüber aus, wie gut oder wie schnell du es lesen kannst. Probier es mal.
Und noch ein Gedicht.
Witzigerweise, weißt du, woher eigentlich dieser Titel kommt? Noch ein Gedicht?
Nee.
Von Heinz Erhardt.
Ach nee, wirklich?
Ja, Heinz Erhardt hat eine berühmte Nummer, die ich aber nur wirklich ganz hinten im Kopf irgendwo habe. Ich muss die noch mal raussuchen und zum nächsten Mal können wir ein bisschen darüber sprechen. Und das ist irgendwie so ein Perpetuum mobile, irgendwie sowas. Ja, und noch ein Gedicht. Deswegen fiel mir quasi dieser Titel damals ein, in Anlehnung an Heinz Erhardt, der plötzlich verlegt wird. Es gibt Bücher, aber Heinz Erhardt neue Bücher. Auch übrigens ein ganz tolles, das kann ich beim nächsten Mal vorstellen, das sind Gedichte von Heinz Erhardt und einer, der ganz viel gezeichnet hat dazu. Ich habe es gerade jetzt nicht in Greifweite, aber Heinz Erhardt ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es gibt eine Revival, ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall, von dem kommt noch ein Gedicht. Ja, noch ein Gedicht. Und das ist irgendein Wortspiel. So, pass
auf. Hau raus, noch ein Gedicht.
Ja, ich habe dabei von Billy Collins. Billy Collins, einer der ja auch bekanntesten gegenwärtigen Dichter, Lyriker, Poeten in den USA, der auch mal Poet Laureate war. Weißt du, das ist doch so eine Auszeichnung. Hast du davon schon mal gehört? Mhm. Mir taucht das immer nur irgendwo so am Rande auf. Auf jeden Fall, der schreibt extrem schöne. Und dieses ist ein Gedicht aus dem Buch Schneeschaufeln mit Buddha. Ist immer so ganz schön. Das ist im Leipziger Literaturverlag erschienen. Und zwar links die englischen Gedichte und rechts die deutschen. Das ist super schön. Ganz toll. Weißt du, da haben beide was. Man kann immer erst das Deutsche lesen und dann mal gucken, wie war es denn im Original. Das hat ja manchmal noch so ein bisschen so eine andere Melodie und einen anderen Rhythmus. Aber es ist vor allem wichtig, dass man auf Deutsch diese Gedichte dann auch genießen kann. Mhm. Und dieses Gedicht heißt einfach mal Einführung in die Poesie. Und er beschreibt es so. Ich bitte Sie, ein Gedicht zu nehmen und es gegen das Licht zu halten wie ein Dia. Oder ein Ohr an seinen Bienenkorb zu legen. Ich sage, steckt eine Maus in ein Gedicht und schaut zu, wie sie nach einem Ausweg sucht. Oder betretet den Innenraum des Gedichts und tastet die Wände nach einem Lichtschalter ab. Ich will, dass Sie über die Oberfläche eines Gedichts Wasserski fahren und den Namen des Autors ans Ufer zeichnen. Aber alles, was Sie tun wollen, das ist, das Gedicht an einen Stuhl zu fesseln und ihm ein Bekenntnis abzupressen. Sie beginnen, es mit einem Schlauch zu schlagen, um herauszufinden, was es wirklich meint.
Oh, das trifft so gut.
Oder?
Sehr schön.
Einführung,
ja, weil es ja dieses
in die Poesie.
Ja. Einführung in die Poesie. Weil es ja dieses trifft, wie wir ja mit Lyrik in Verbindung kommen, und zwar zum ersten Mal in der Schule. Und dann wird das ja wirklich zerlegt, wie bei einer Obduktion, ja. Also da wird dann das grammatikalisch zerlegt und in welche Verse es gestopft wurde und so weiter. Und mit so einem sachlichen Herangehen, anstatt mit einem emotionalen, und vielleicht wird das heute anders gemacht, keine Ahnung, ich bin schon ein bisschen länger raus aus der Schule, aber so habe ich es in Erinnerung, dass man es erstmal zerlegt und nicht einfach nur auf sich wirken lässt.
Hammer,
das ist
oder?
Eigentlich das Schöne. Das
ich finde es großartig. Schön. Billy Collins ist wirklich ein ganz toller, und das ist einfach auch so ein schönes Buch. Also Schneeschaufeln mit Buddha heißt es, von Billy Collins im Leipziger Literaturverlag erschienen. Richtig, richtig,
wie
richtig toll,
schwierig
tolles
auch,
Ding.
Wenn du sagst, das ist auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Ich finde, also das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, Lyrik zu übersetzen. Wie schwierig das sein muss, weil da ja wirklich kein Raum bleibt. Also da ist ja, das ist alles sehr verkürzt und sehr, es muss das Tempo stimmen, es muss der Lesefluss stimmen, der Rhythmus muss stimmen. Das ist unglaublich schwer, glaube ich.
Aber er hat doch eine relativ einfache und extrem bilderreiche Sprache. Das geht eigentlich ganz gut. Also die Sätze am Anfang sind, I ask them to take a poem and hold it up to the light like a color slide. Also es ist gar nicht so, or press an ear against its hive. I say, schön. Drop a mouse into a poem and watch him probe his way out. Also es kann man auch ganz gut verstehen. Das ist jetzt nicht so hochgeistig, verklausuliert. Also es ist eigentlich wirklich ganz schön, aber trotzdem toll übersetzt.
Weißt du, was ich beim Englischen nie verstehe? Was man dann doch für Artikel hat. Wieso ist die Maus dann him?
Das interessant, kapier ich nicht. Ich hätte auch gedacht, das ist eine her. Aber vielleicht nur, weil es bei uns im Deutschen weiblich ist. Vor allem it, natürlich.
Aber ich weiß nicht, wo man das lernt. Also das, weil du lernst ja die Vokabel nicht mit Artikel, weil du ja immer the sagst. Weißt
Gut, das ist Lyrik. Er kann alles machen. Ja. Er kann jedes Geschlecht aus dieser Maus machen, wenn er will. Ich glaube, Schiffe sind, glaube ich, auch immer ein She, wenn du mich fragst. Habe ich so
und
im Hinterkopf.
The river it, das ist ein it.
Ja.
Ich kapiere es nicht. Also falls wir Englischlehrer unter den Hörerinnen und Hörern haben, bitte sagt uns mal, wie das ist. Aber das wäre natürlich eine Lösung, dass die sich das einfach aussuchen, wie sie gerade wollen.
Yes.
So, Christian, wir sind schon wieder durch für heute. Das ging heute schnell.
Die Zeit vergeht halt, wenn man sich amüsiert. Das ist eben das Problem. Time flies when you're having fun, heißt das im Englischen.
Und ich finde, man kann echt, über Bücher kann man echt ewig reden. Vor allem, weil die Bücher einen ja dann inhaltlich wieder auf andere Themen bringen, so wie heute, so mit, nicht Zeitreise in dem Fall, aber Verjüngung, da muss man ja natürlich, das ist ja schon wieder philosophisch, darüber nachzudenken, ob man das dann selber wollen würde oder nicht und was das für die Gesellschaft bedeutet. Und
also ich will es nicht, aber ich weiß das schon seit ein paar Wochen, seit dem Tipp in, ich weiß nicht, Folge 2, als ich ja das Buch vorgestellt habe, die Frau, die mich alterte, wer das gelesen hat, möchte nicht als einziger altern. Also im Gegensatz zu allen anderen. Ein sehr heilendes Buch, aber auch mit einer tollen Idee. Von daher, ich will das gar nicht. Ich will gar nicht ewig leben. Aber 100 wäre ich dann schon ganz gerne.
Ja, 100 ist eine schöne Zahl. 100 strebe ich auch an, auf jeden Fall.
Aber Spaß hat man mit 100, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Spaß hat man mit 100
Ach, du,
nicht
komm
mehr.
Drauf an. Meine Oma ist sehr alt geworden und die hatte sehr viel Spaß. Also die hat nur noch Kuchen gegessen die ganze Zeit. Und so stelle ich mir ein schönes Leben vor.
100 ist mein
nur
Alter.
Kuchen isst. Yes. Cool. Nee, ich denke ganz oft an den Satz, den du damals gesagt hast. Ich glaube, das war irgendein Plakat in der Tiefgarage, wo dann drauf stand nach dem Motto, ihr könnt wenigstens alt werden oder so. Also dass es wirklich auch
froh,
ein Privileg ist.
Super.
Eben nicht immer sich zu sagen, ich will nicht alt werden und oh je, jetzt habe ich wieder graue Haare, sondern zu sagen, hey, sei doch froh, du hast es bis hierhin geschafft und viele, viele, viele andere haben es nicht bis hierhin geschafft. Ja, also das muss man sich vor Augen führen. Also ich finde auch momentan diesen ganzen Trend, weißt du, wenn du das so mitkriegst, momentan Baby-Botox, das heißt 20-Jährige spritzen sich schon vorsorglich Botox oder irgendwie Teenager, die jetzt irgendeinen Laden gestürmt haben, um sich da Antifaltencreme zu kaufen und so weiter. Also sag mal, ist es wirklich so schrecklich, alt zu sein? Also wir sind doch viel schlauer, als wir mit 20 waren, oder? Ist doch viel schöner so.
Und mich freut, dass dieses Plakat, das ich damals in der Tiefgarage in Baden-Baden gesehen habe, und das ist, glaube ich, 20 Jahre her, das ist mir ja bis heute einfach noch so im Gedächtnis geblieben. Und ich habe dir dann kurz von erzählt, und auch bei dir hat es offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Total.
Die Kraft eines einzelnen Plakats, wie geil ist das denn?
Mhm.
Super. Und ich glaube, es war ein afrikanisches Bild, ein afrikanisches Kind eben auf diesem Poster abgebildet, genau, das eben nicht die Chance hat, so alt zu werden. Und das alles ist bei mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und wie cool, dass auch du jetzt einfach die Macht dieses Plakats spürst.
Ja, und trotzdem färbe ich Wahnsinn, mir heute Nachmittag toll wieder die Haare, weißt du? Also ich komme dann bei meinen eigenen Haaren, komme ich auch nicht mit den grauen klar. Also es ist alles ein bisschen paradox.
Nur zu, musst du ja keinen sagen.
Okay, na gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.